Vielleicht hast du dir auch gerade gedacht, hey, jetzt wird's Weihnachten. Aber lieber Kirchenchor, dieses Lied passt wunderbar zur Predigt. Party auf Zimmer 210, Toni Campolo. Ich lese aus diesem Buch etwas vor. Eines Tages ging ich um die Mittagszeit durch die Chestnut Street und bemerkte, wie ein Stadtstreicher auf mich zukam. Er war von Kopf bis Fuß völlig verdreckt. Seine Haut war geradezu von einer dicken Dreckkruste überzogen. Das Auffälligste an ihm war jedoch sein Bart. Er reichte ihm fast bis zur Hüfte herab und in ihm klebten unzählige verfaulte Essensreste. In der Hand hielt er einen Becher Kaffee von McDonald's. Die Dreckspuren von seinen Lippen waren nicht zu übersehen. Er torkelte auf mich zu und schaute in seinen Becher. Plötzlich blickte er zu mir herüber und rief, »Hallo Sie, Schluck Kaffee gefällig?« Ich muss ehrlich gestehen, dass mir der Sinn nicht sonderlich danach stand. Aber ich wusste, dass es richtig wäre, seine großzügige Geste anzunehmen. Und so sagte ich, »Klar, ich nehme gern einen Schluck.« Als ich ihm den Becher zurückgab, schaute ich ihm direkt ins Gesicht und meinte, »Na, Sie sind aber ganz schön spendabel, dass Sie einfach so Ihren Kaffee verschenken. Wie komme ich zu dieser Ehre?« Der alte, verdreckte Mann schaute mir in die Augen und antwortete, »Tja, irgendwie hat der Kaffee heute besonders gut geschmeckt. Und ich finde, wenn Gott einem was Gutes gibt, dann sollte man es mit anderen teilen.« Ich dachte ja, jetzt hat er mich. Unter $5 komme ich hier nicht weg. Ich fragte ihn, sicher gibt es etwas, womit ich Ihnen als Gegenleistung einen Gefallen tun kann, oder? Ja, Sie könnten mich zum Dank in den Arm nehmen. Ehrlich gesagt, ich hatte gehofft, mit $5 wegzukommen. So legte er den Arm um mich und ich legte den Arm um ihn. Und plötzlich merkte ich etwas. Er wollte nicht mehr loslassen. Die Leute gingen uns vorüber, sie starrten mich an. Da stand ich nun in meinem feinen Anzug und umarmte diesen stinkenden, verdreckten Typen. Es war mir so peinlich. Ich wusste nicht, wie ich mich verhalten sollte. Dann aber plötzlich wich meine Scham und ich fing an, wirklich Achtung für diesen Menschen zu empfinden. Und in dem Moment hörte ich, wie eine Stimme quasi durch die Korridore der Zeit hindurch hallte, denn ich bin hungrig gewesen. Hast du mir zu essen gegeben? Ich bin nackt gewesen. Hast du mich gekleidet? Ich bin krank gewesen. Hast du mich versorgt? Ich war der Stadtstreicher in der Chestnut Street. Hast du mich in den Arm genommen? Denn was du diesen, meinen geringsten Brüdern getan hast, das hast du mir getan. Na, was geht dir jetzt durch den Kopf? Herausfordernd, oder? Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte. Solchen Menschen begegnest du uns in unserem beschaulichen Kirchberg nicht oft. Meine Tochter war neulich mit der Schule in Berlin und sie hat erzählt, was da rumsitzt. Aber auch in Stuttgart und größeren Städten, da begegnet man solchen Menschen. Ich stelle bei mir fest, dass ich um solche Menschen einen Bogen mache. Und oft genug habe ich auch die entsprechenden Vorteile im Kopf. Wir haben heute einen Predigttext zu Erntedank. Da fasten Leute und Gott scheint es nicht zu jucken. Stell dir vor, du feierst Erntedank und Gott juckt es nicht. Jesaja 58. Rufe aus voller Kehle, sagt Gott. Halte dich nicht zurück. Lass deine Stimme ertönen wie eine Posaune. Halte meinem Volk seine Vergehen vor und dem Haus Jakob seine Sünden. Sie suchen mich Tag für Tag, denn sie wollen meine Wege erkennen. Als wären sie ein Volk, das Gerechtigkeit übt und das vom Recht seines Gottes nicht ablässt. So fordern sie von mir ein gerechtes Urteil und möchten, dass Gott ihnen nahe ist. Sie sagen, warum fasten wir und du siehst es nicht? Warum tun wir Buße und du merkst es nicht? Seht, an euren Festtagen macht ihr Geschäfte und beutet eure Arbeiter aus. Ihr fastet zwar, aber es gibt Streit und Zank und ihr schlagt zu mit roher Gewalt. So wie ihr jetzt fastet, wird eure Stimme in der Höhe nicht erhört. Soll das ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe? Ein Tag, an dem man sich der Buße unterzieht, dass man den Kopf hängen lässt wie Schilf, dass man sich in Sack und Asche kleidet? Nennst du das ein Fasten und einen Tag, der dem Herrn gefällt? Nein, das ist ein Fasten, wie ich es liebe. Binde los, die du mit Unrecht gefesselt hast. Nimm weg das Joch, das du auferlegt hast. Gib frei, die du versklavt hast. Mach der Unterdrückung ein Ende. Lade den Hungernden ein an deinen Tisch. Nimm den Obdachlosen auf in dein Haus. Gib dem, der in Lumpen herumläuft, etwas zum Anziehen. Hilf dem in deinem Volk, der Hilfe braucht. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Wunden werden schnell verheilen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird dir nachfolgen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird dir sagen, hier bin ich. Dann wird dich der Herr führen und dich selbst in der Wüste versorgen und dir Gesundheit geben. Du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Fasten. Bei uns fasten auch immer wieder welche. Aus religiösen Gründen? Meistens nicht. 7 Wochen ohne ist so ein bekannter Slogan. Jesaja soll von Gott ausrichten, bloßes Fasten, totaler Käse. 7 Wochen ohne, damit ich mal wieder 3 Pfund weniger habe. 7 Wochen ohne, dass ich mal wieder zu mir finde. 7 Wochen ohne Schokolade, Fernseher, Zigaretten, Alkohol. Total banal, sagt Gott. Hat niemand was davon. Gott will ein Fasten, das weniger mir, sondern mehr dem anderen gut tut. Fasten macht Sinn, wenn ich für andere da bin. 8 konkrete Beispiele nennt Jesaja. Nicht alles können wir direkt auf unsere Gesellschaftssituation übertragen, manches schon. Warum will denn Gott, dass unser Glaube nicht nur eine halbe Sache ist? Warum soll uns unser Nächster interessieren? Weil mein Nächster Gott nicht egal ist. Wie hat es denn Jesus gemacht? Weil er für Arme, Entrechtete, für Sünder, Gefangene, Kranke da war, schickt er uns auf den Weg, das Gleiche zu tun. Weil er sich unter die Räuber begeben hat, schickt er uns dahin, wo Menschen heute unter die Räuber fallen. Weil er sich verwunden ließ, sollen wir uns den Wunden anderer zuwenden. Weil er sich verschenkt hat, sollen wir uns verschenken. Mach's wie Gott. Er hat sich für andere aufgeopfert. Doch auch für dich und mich, oder? Er hat sich um andere gesorgt. Na, auch schon für dich und mich, oder? Er war für Leute, die hilfsbedürftig waren, da. Auch schon für dich und mich, oder? Christliche Nächstenliebe. Woran orientiert sich die denn eigentlich? Mitleid? Na, das wäre ein bisschen mickrig. Vielleicht schon auch. Aber Werke der Barmherzigkeit kommen aus dem Glauben an Jesus. Christliche Nächstenliebe orientiert sich an der Liebe, die ich selber von Jesus bekomme. Ich bin für andere da aus Dankbarkeit. Und jetzt nur bei Erntedank. Im Griechischen gibt es 3 Wörter für Liebe. Eros, sexuelle Liebe. Philia, die freundschaftliche Liebe, die beruht auf Sympathie. Und da fallen ganz schön viele durch, weil sie mir nicht sympathisch sind. Und dann das 3. Agape, und das ist das, was Gott vorlebt. Und daran orientiere ich mich, bei der Nächstenliebe. Und das kann ich nur mit Hilfe des Heiligen Geistes leben. Er schenkt mir die Kraft, dass ich liebe, wie Gott mich liebt. Ich empfange, sauge auf und dann tröpfelt's aus mir raus. Weil ich beschenkt bin, weil ich geliebt bin, schenke ich weiter. Und so erzähle ich mit meinem Tun von Gott. Diese 8 Beispiele. Was haben alle gemeinsam? Bei allen 8 geht es, wie in unserer Geschichte am Anfang, im Wesentlichen doch darum, dass ich dem anderen begegne. Du als Person bist viel wichtiger als das, was du von deinem materiellen Überfluss übrig hast. Und das wende ich jetzt mal auf Erntedank an. Deine Erntedankgaben, wunderbar. Vielen herzlichen Dank für alles, was hier vorne liegt. Aber wenn das alles ist, wenn du nicht als Person dich von Gott gebrauchen lässt, um für andere zum Segen zu werden, da kann es ja gut sein, dass du Brot, Obst, Klamotten hast, die du weitergibst, aber viel wichtiger bist doch du als Person, dass du dem anderen begegnest. Hungernde nicht einfach abspeisen, sondern an den eigenen Tisch einladen, das ist ja schon herausfordernd. Wenn bei mir am Pfarramt Bettler klingeln, dann gebe ich denen meistens was zu essen und auch ein bisschen Geld. Aber lade ich die zu mir in die Wohnung ein? Hol die zu mir an den Tisch? Das mache ich nicht. Jetzt überleg mal für dich konkret, wer ist denn in deinem Umkreis bedürftig? Wer ist bei uns arm, bräuchte deine Hilfe, ist eher so am Rand? Wir hier in Kirchberg, wir haben wenig heruntergekommene Typen, wie in der Anfangsgeschichte. Aber auch wir haben Arme, Kranke, Leute, die alleine sind, Alkoholiker, Süchtige. Und Jesus sagt ja diesen bekannten Satz, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig beladen seid, denen schlecht geht. Ich will dich aufbauen, ich will dich erquicken, dich beschenken. Und wie macht er das? Durch dich? Frage dich, wer braucht mich? Für wen soll ich da sein? Glaube hat eben nicht nur diese vertikale, die Verbindung zwischen Gott und dir, sondern auch die horizontale, zwischen dir und dem anderen. Und nur wenn beide Linien zusammenkommen, erleben wir, wie Menschen plötzlich die verändernde Kraft des Glaubens, die verändernde Kraft von Jesus erfahren. Die Christen im 1. und 2. Jahrhundert, die waren ja unglaublich missionarisch. Und man hat Texte gefunden, da wurden sie gefragt, ja Mensch, wie seid ihr zum Glauben gekommen? Und sie haben, ganz, ganz viele haben gesagt, diese Liebe dieser Christen, das hat mich total überwältigt. Habe ich noch nie vorher erlebt. Die waren nicht egoistisch, sondern großzügig, haben geteilt, waren für mich da. Das hat geredet. Und Jesaja setzt dem Ganzen ja echt noch eins drauf. Er sagt, wenn wir die Menschen um uns herum nicht sehen und unsere Herzen nicht schneller schlagen, weil es denen so schlecht geht, dann wird unsere Gemeinde nicht blühen. Dann wird unsere Gemeinde kränkeln. Dann wird Gott zu uns sagen, ich wollte ja gerne euch nahe sein, aber ihr wart so mit euch beschäftigt, habt nicht den anderen gesehen. Jesaja benutzt viele Bilder für das, wie Gott uns beschenken will. Da ist einiges drinne. Gerechtigkeit wird vor dir hergehen, Herrlichkeit des Herrn wird dir nachfolgen, deine Wunden werden heilen, du wirst gesund und so weiter. Das sprechendste Bild ist das letzte, du wirst sein wie ein bewässerter Garten, wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Vielleicht warst du ja mal auf der Bundesgartenschau in Heilbronn oder der Remstal-Gartenschau. Üppigste Blumen. Und so will es Gott bei dir gerne machen. Wenn du Gott erleben willst, dann muss dein Glaube ins Leben. Er will dich segnen. Mir ist die Bibelstelle eingefallen, wo Jesus sagt, wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Von dir soll was fließen. Wenn dein Glaube saftig und lebendig ist, dann bist du nicht zufrieden, hier fröhlich Gottesdienst zu feiern. Dann lässt du dich von Jesus so prägen, dass dein Glaube in den Alltag geht. Und dort will er dich gebrauchen. Von dir soll es zu den anderen fließen. Und du sollst anderen dienen. Und das, so verstehe ich das Neue Testament, das ist auch für dich pures Glück. Vielleicht ist dir nebenher schon das Gleichnis vom barmherzigen Samariter gekommen. Genau. Für wen könntest du so ein barmherziger Mensch sein, der stehen bleibt? Für wen könntest du übersprudeln? Und meine nicht, mit 50 Euro ist viel getan. Freikaufen gilt nicht. Du bist gefordert. Mit deiner Person. Der bärtige Stadtstreicher in der Anfangsgeschichte, sein größter Wunsch, in den Arm genommen werden. Das Geld. Ein paar Beispiele, wie du es vielleicht machen kannst. Es gibt immer mehr Tafelläden, wo Christen mitmachen und an Arme das übrig gebliebene aus den Kaufläden weitergeben. Es gibt Christen, die schnibbeln Kartoffeln in der Suppenküche und setzen sich nachher mit den Leuten zusammen. Es gibt Christen, die Besuche in Gefängnissen machen oder die gezielt Alte und Kranke besuchen und für sie einkaufen. Es gibt Christen, die engagieren sich für Drogensüchtige, seelisch Angeschlagene und so weiter. Das wäre mal ein Erntedank, und ich sage es jetzt mal ganz flapsig, wenn du aus Dankbarkeit Gott gegenüber den Hintern hochkriegst. Alles Beispiele, wo Geld erstmal gar keine Rolle spielt. Kommt irgendwann vielleicht auch dazu, aber du als Person, das ist es. Also, wer meint ein bisschen Fasten, bisschen weniger Schokolade, Alkohol, Zigaretten, dann ist Gott zufrieden. Das sind Peanuts, nichts Besonderes. Richtiges Fasten heißt, verzichten auf Sofa, verzichten auf Bequemlichkeit, Verzicht auf Egoismus und Selbstgenügsamkeit. Erntedank, einen Kürbis, 5 Birnen oder ein Glas Honig abdrücken, nichts Besonderes. Richtiger Erntedank geht ins Leben. Der Dank geht ins Leben. Weil Gott mich beschenkt, gehe ich los und lass mich von Gott gebrauchen. Die Zeit, die du immer vorm Fernseher sitzt, stattdessen einen Teil dieser Zeit irgendwo mitmachen, für andere da sein. Die Zeit, die du in ein Hobby investierst, einen Teil davon in andere investieren, die dich brauchen. Die Zeit, die du sonst damit verbringst, einen Sonntagsbraten zu kochen, einfaches Essen kochen und die gewonnene Zeit mit deinen Gaben für andere einsetzen. Alles Beispiele. Was ist für dich relevant? Was nimmst du dir vor? Erntedank, vielleicht hast du was ganz anderes heute erwartet. Erntedank wird ganz schnell so Aya Popaya, ach wie schön und so. Dieser Text, der fordert uns echt raus. Nicht nur die Vertikale, sondern auch die Horizontale zu deinem Nächsten pflegen. Und diese Art von Christsein redet. Die redet von Jesus. Der Glaube muss ins Leben. Na und wenn du morgen mal wieder einem Obdachlosen begegnest, was machst du? Du musst ja nicht gleich seinen Kaffee trinken. Du musst ihm auch nicht um den Hals fallen. Aber vielleicht 2 Minuten deiner Aufmerksamkeit. Das kann Wunder wirken. Amen.